Matters. Gespräche über das, was zählt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What Matters, Gespräche über das, was zählt. Wir bieten Gespräche mit Mehrwert und es geht auch darum, sich inspirieren zu lassen von den Persönlichkeiten und deren Lebenserfahrungen, die wir zu Gast haben oder wo wir zu Gast sind. Ich freue mich ganz besonders, dass ich bei Norbert Zimmermann zu Gast sein darf. Danke für die Einladung. Norbert Zimmermann ist einer der Top-Industriellen in Österreich, hat die Berndorfer AG zu einem riesigen internationalen Unternehmen gemacht. Und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Sie haben tausende Mitarbeiter führen müssen oder geführt. Im Nachhinein betrachtet, was ist dabei die größte Herausforderung und was war das größte Learning?
Ich meine, ich habe eine lange Geschichte mit Berndorf, ja, über 30 Jahre. Und da gab es ja ganz spannende Epochen. Den Einstieg, wo es darum ging, dass ich als Neuer, der da ankam, erst einmal Vertrauen gewinnen musste. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so präsent, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn es eine Demo gibt gegen den Neuen. Und das war gleichzeitig auch eine Riesenchance, wenn wir jetzt über Mitarbeitervertrauen reden, dass aus einem Ereignis, Demonstration gegen die Pläne des Neuen, gleichzeitig eine Basis entstanden ist, wo man Tag für Tag neues Vertrauen aufbauen konnte. Also worum geht es beim Mitarbeiterführen? Es geht darum, dass man das Vertrauen der Menschen gewinnt. Und das gewinnt man nur, indem man jene Dinge tut, die man sagt, und zweitens Dinge nicht verspricht, wo man sich nicht ganz gewiss ist, dass man sie auch einhalten kann. Ich glaub, und das täglich gemacht.
Ja, und ich glaube, da hat sich auch nicht viel verändert in den letzten Jahren. Das war, glaube ich, schon immer so. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung.
Es ändert sich da gar nichts. Also der Mensch ändert sich ja in den Fundamenten nicht. Aber das kann man jedem mitgeben, wenn du führen willst. Führen geht über Vertrauen.
Sie haben eine Privatstiftung natürlich selbst längst ausgesorgt, aber Sie setzen sich vor allem für soziale Zwecke ein. Warum machen Sie das?
Ja, wir haben insofern ein Grundprinzip schon sehr früh eingeführt. Also nach der Übernahme der Firma habe ich großen Wert gelegt, Partnerschaften einzugehen. Das heißt, wir haben Partnerschaft mit den Führungskräften eingegangen als Eigentümer. Wir haben eine Partnerschaft mit allen Mitarbeitern eingegangen als Miteigentümer über eine Mitarbeiterbeteiligung. Und wir haben dann eine Partnerschaft letztlich mit der Gesellschaft eingegangen, indem wir die gemeinnützig tätige Stiftung gegründet haben, wo immerhin ein Viertel aller Dividenden, die da ankommen, bei den Aktionären, ein Viertel der Dividenden geht an die Gesellschaft zurück. Das heißt, wir sind ein Unternehmen, das erwirtschaftet Gewinne, dazu stehen wir ganz besonders, Sinn der Sache. Zweitens, wir teilen mit dem Staat über Körperschaftssteuer. Und drittens, wir teilen mit der Gesellschaft noch einmal ein Viertel der ausgeschütteten Gewinne, die dann in dieser Stiftung landen und dann für Gemeinnütziges verwendet werden.
Was für Projekte verfolgen Sie da derzeit?
Schwerpunkte sind Bildung, auch eine Herzensangelegenheit meiner Tochter, die ja schulpflichtige Kinder hat und somit live erlebt, wo im Bildungsbereich Not ist. Kultur ist ein Thema, Soziales ist ein Thema und ein Schwerpunkt ist aber auch das Fördern von Unternehmertum. Also uns ist es wichtig, dass Leute, die Ideen haben, die Initiativen setzen, die auch umsetzen können und das fördern wir in unterschiedlicher Weise.
Sie haben schon sehr viel Lebenserfahrung gesammelt und natürlich eine spannende Frage ist immer, was macht letztlich glücklich im Leben? Was ist es, was glücklich macht im Leben? Und welche Rolle spielt dabei zum Beispiel auch Geld? Ja? Wenn Sie jetzt zwei, drei Dinge nennen müssten, wo Sie sagen, das ist eigentlich das, was mich glücklich gemacht hat in den letzten Jahren oder wo ich im Nachhinein vielleicht auch drauf gekommen bin, da hätte ich mir mehr davon gönnen dürfen sollen. Welche Dinge wären das?
Natürlich bei allen ist es das Gleiche. Es geht, dass man eine solide Familie gründen darf und dann auch haben darf. Ein ganz wesentlicher Beitrag zum Glück. Wenn es daheim nicht stimmt, dann muss man schon wahnsinnig viel Geld verdienen, dass man das kompensieren kann. Und diese Rechnung geht nie auf. Mhm. Das muss man wissen. Freunde spielen eine Rolle. Ja, es kommt alles noch vor Geld. Spielt aber auch eine Rolle, was habe ich mit dem zur Verfügung gestellten Leben gemacht? Also welche Träume hatte ich als Kind, als Jugendlicher? Und was ist daraus geworden? Und wenn man sagen kann, dass Traum und Wirklichkeit, die ist ineinander sehr nahe gekommen, dann kann man rückblickend dann sagen, das war wirklich ein glückliches Leben bis daher. Und in meinem Alter ist es so, dass man eigentlich jeden Abend bilanzieren soll, war das ein glücklicher Tag heute, den ich hatte. Und das messe ich immer an den Begegnungen. Mhm. Ich habe heute weniger Begegnungen als früher. Früher hatte ich vielleicht 8 oder 10 Termine am Tag. Heute mache ich 3 Termine am Tag, wenn es gut geht. Aber das müssen gute Stunden sein, es muss eine gute Zeit sein und das bilanziere ich jeden Abend. Vorm Einschlafen, wie war der Tag, hast du ihn sinnvoll genützt, hat er dir Freude bereitet, hast du anderen Freude bereitet? Weil das, was du anderen tust, kommt auf dich zurück.
Was war Ihr Traum als Jugendlicher?
Also mein erster Traum war, ich möchte Konditor werden. Mhm. Weil ich in einem Ort aufgewachsen bin, wo ich am Schulweg immer den Schokoladegeruch von Suchard von der Milka in meiner Nase hatte. Ja. Und also habe ich immer mit Kakao schon ganz gern experimentiert als Kind. Und Konditor war also ein Kindertraum. Realisiert. Im Jahr 1997, 98 haben wir gemeinsam 4 Freunde zusammen damals den Gerstner K&K Hofzuckerbäcker übernommen, den wir dann dem Oliver Braun in einem Buyout wieder weitergegeben haben in die nächste Generation.
Traum damit erfüllt. War der erste Traum erfüllt.
Erste Traum ja. erfüllt. Ja. Ja. Und dann mein schon etwas erwachsenerer Traum war, ein möglichst hohes Maß an persönlicher Freiheit, zumindest beruflich, zu erreichen. Privat ist mir klar, Chefin ist die Frau und auch meine Tochter. Also da hier ein absolutes Maß an Freiheit zu reklamieren, hat nicht funktioniert. Aber, und ist auch gut so, aber beruflich war mein Traum quasi, ich berichte, wäre ich gläubig, maximal an den lieben Gott. Also ich möchte Gestaltungsfreiraum haben, wie ein Unternehmen funktioniert und dass also hier nach oben quasi keine Decke ist. Das war der Traum. Deshalb auch das Management-Buyout, deshalb auch dieser Drang, Unternehmer zu werden, um allerdings dann drauf zu kommen, das funktioniert ja eigentlich auch nicht. Denn ich bin dann draufgekommen, ich habe dann neue freiwillige Abhängigkeiten gewählt. Also die Unabhängigkeit ist dem Menschen eigentlich nicht zugeordnet. Das passt nicht in unsere Genetik, sondern wir können ein Maximum an Freiheit faktisch reklamieren. Heißt, wir suchen uns die Abhängigkeiten aus. Und das sind halt im Geschäft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner. Also man ist in einem Netzwerk doch immer wieder auch abhängig.
Als Unternehmer hat man ja sehr viele freiwillige Abhängigkeiten.
Genau. Wenn man letztlich aber das ist ein Privileg. Also ja, wenn man zumindest dieses Wahlrecht hat und sagt, mit dir mache ich kein Geschäft, ja, zum Beispiel. Also wir machen zum Beispiel keine Geschäfte mit Rüstungsfirmen. Sind wir eisern. Das durchzuhalten ist eine Kunst. Also wenn Sie im Business
die Verführung ist sicher groß.
Ja, die Verführung ist enorm. Und wenn Sie im Business-to-Business-Geschäft tätig sind, kommen Sie immer wieder irgendwo an eine Ecke, wo Sie sagen, ah, da schaut wieder ein kleines Torpedo heraus oder ein kleiner Panzer heraus und so weiter. Und das haben wir auch also uns zum Prinzip gemacht. Wir haben die Wahlfreiheit, das genau nicht zu tun.
Das ist ein schöner Wert.
Schön Wert, ja. Gehört aber auch zu dieser Frage des Glücklichseins.
Sie haben gesagt, wenn ich gläubig wäre, sind Sie ein spiritueller Mensch?
Ich bin, sagen wir, von meiner Haltung her Agnostiker. Also ich wurde sehr katholisch erzogen, war Ministrant, jeden Tag in der Messe, am Land aufgewachsen. Ja. Habe also alles hier sehr gründlich erlebt und habe dann irgendwann einmal, wie soll ich sagen, natürlich mich weiterentwickelt und bin befreundet. Wie gesagt, wir haben im Off gesprochen über den Pater Sporschel. Ich bin sehr befreundet mit dem Jesuiten und wir diskutieren in einer unglaublichen Offenheit über all diese Fragen. Und ich bin eigentlich ein bekennender Agnostiker, das heißt, ich weiß, dass ich es nicht weiß. Ja. Mhm. Es gibt ja die anderen, die wissen, dass sie es wissen, ja, und lebe ganz gut damit. Spirituell, ja, weil ich schon manchmal sehr ergriffen bin einfach von der Natur oder ergriffen bin von Kunst oder von einem guten Gespräch, von einer tollen Begegnung. Ja. So gesehen, das ist etwas Spirituelles.
Absolut, ja. Das ist Spiritualität im Alltag, könnte man sagen.
So ist es. Oder wenn ich musiziere und es, ich habe, wie soll ich sagen, einmal in 20 Jahren eine geniale Idee beim Solo. Ja? Das ist ja auch ein spiritueller Moment, wo dann wo die Band groovt.
Also das ist eine Art Meditation schon fast, kann man sagen.
Ne? Das ist eine wir sagen, eine, Sie haben es schön gesagt, Spiritualität des alltäglichen Lebens.
Die Frage, die ich immer zum Abschluss stelle, ist die des Lieblingsbuches. Was ist Ihr Buch, das Sie in den letzten Jahren am meisten geprägt hat und das Sie sozusagen jedem Freund empfehlen würden, sich das einmal anzusehen?
Also zum Beispiel, ich habe natürlich viele Lieblingsbücher, aber spontan fällt mir ein, Der Kampf mit dem Dämon, Stefan Zweig. Ja, das ist insofern spannend, weil das ein Buch ist, das nicht nur jetzt sagen wir, Stefan Zweig darstellt, sondern das gleichzeitig noch ein paar Türen aufmacht zu anderen Philosophen und so gesehen sehr spannend, sehr interessant.
Sie sind Musiker, deswegen frage ich natürlich jetzt auch nach Ihrem Lieblingsalbum.
Ich könnte natürlich sagen, Swinging Leaders, unsere drei eigenen Alben. Es ist Jazz, ja, und ich möchte nicht einmal ein Album nennen, aber es gibt eher, wir sind Musiker. Mhm. Das ist zeitgenössisch ein Wolfgang Puschnigg, der wunderbare Geschichten macht. Das ist ein John Coltrane, das ist ein Miles Davis, das Ben Webster, wenn es um Sound geht, oder Stan Getz. Das heißt, es gibt bei mir dieses eine Album gibt es eigentlich nicht. Das lebt. Ich ziehe welche raus und die lege ich dann wieder weg. Mhm. Und das lebt. Aber es geht stark Richtung Jazz. Und in der Klassik, die ich auch sehr gerne höre, da geht es auch von Bach über Mozart, sagt ja jeder, jetzt ist Beethoven das Thema. Also auch da kann man keinen hervorheben. Da gibt es aber Stücke, zum Beispiel das Adagio vom Klarinettenkonzert von Mozart. Ja, das ist so ein Ereignis. Aber es hat damit zu tun, dass ich eben selber mit der Klarinette mich beschäftigt habe und dann mit dem Saxophon und so.
Sie haben so viel erreicht, Herr Zimmermann, Sie haben es schon geschafft. Meine abschließende Frage wäre, was empfehlen Sie in Zeiten wie diesen Managern zu tun? Also was ist sozusagen eine Essenz vielleicht aus den Dingen, aus Ihrer Lebenserfahrung, wo Sie sagen, das wäre jetzt ein Tipp, den ich generell einem Manager geben würde?
Erstens einmal, es ist gefährlich, wenn man sagt, ich habe es schon geschafft. Ja, das ist so, wie wenn der Slalomläufer das Ziel sieht, es ist noch ein Tor zu nehmen. Ja. Also ich habe noch ein Tor zu nehmen, das ist genau jene Abbiegung bis zum definitiven Lebensende. Auch da kann man noch einfädeln, Fehler machen. wie Sie sagen, ich habe ja mir vorgenommen, Eigentümer des Unternehmens oder Haupteigentümer des Unternehmens zu bleiben, solange ich geschäftsfähig bin. Das heißt, auch in dieser Rolle kann ich noch immer einfädeln, ja? Irgendwas Blödes machen, hoffentlich bleibt es mir verschont. Also das heißt, es ist nie zu Ende. Gehört auch zum Glücklichen.
Lebenslanges Lernen.
Genau, das ja. Auch lebenslang doch noch verantwortlich sein, doch noch mitzudenken, ja? Und nicht einfach zu warten, bis die Pension überwiesen wird. Also das ist der eine Aspekt. Und das zweite ist, was kann man einem jungen Unternehmer raten? In sich hineinhören einfach. Also wer bin ich? Einmal genau zu identifizieren, wer bin ich? Wie ticke ich ganz genau? Und dann entlang dessen einfach sein Talent entwickeln. Ja, nicht wer anderer sein zu wollen. Ja? Nicht jeder kann ein Didi Mateschitz sein oder ein Bill Gates oder Steve Jobs. Man kann die Biografien studieren und kann schauen, was haben die gut und was haben die richtig gemacht. Aber man muss immer mit sich selber abgleichen, bin ich das?
Authentisch bleiben. Ne?
Authentisch bleiben. Und ja, dann eben die Erfolgsformel, die ich immer gerne auch präsentiere. Also du brauchst Talent, ja, du brauchst Mut, Fleiß, und Glück. Und für das kann man nur die Hände ausbreiten und sagen, hoffentlich kommt es auf mich zu, das Glück.
Vielen Dank. Schöne abschließende Worte. Danke für das Gespräch. Danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuseher, für das Interesse. Wir melden uns demnächst wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.
Matters. Gespräche über das, was zählt.